Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Im Folgenden möchten Professor Kröschner und ich Ihnen gerne Informationen zum Thema landwirtschaftliche Unterrichtskommunikation bieten. Wir möchten Ihnen Einblick geben in den aktuellen Stand der Forschung und Ihnen Methoden und Strategien aufzeigen, wie Sie Ihre Unterrichtskommunikation zukünftig optimieren können. Nutzen Sie gerne auch unser Handout zum Podcast, um sich weiter mit dem Thema auseinandersetzen zu können. Professor Kröschner, welche Bedeutung hat Kommunikation für bzw. im Unterricht?
Ja, Unterricht ist ein sozialer Prozess, der immer durch die Interaktion geprägt ist. Durch Interagierende, das heißt Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler, die im Austausch stehen. Und Kommunikation ist genau das vermittelnde Element. Wenn man es kommunikationstheoretisch greifen möchte, könnte man von einem Sender- und Empfängermodell sprechen. Dass wir aber heute in der Unterrichtsforschung in Bezug auf die Formate der Gestaltung des Unterrichts nicht mehr als so prägend sehen, sondern wir würden sagen, das ist ein interaktiverer Austausch. Dass auf der Seite des Senders stehen nicht mehr nur die Lehrpersonen, sondern auf der Seite des Senders sollen auch Schülerinnen und Schüler zur Geltung kommen und sich einbringen. Und darum geht es auch, wenn wir über lernförderliche Unterrichtskommunikation sprechen, quasi diesen transmissiven Charakter von Kommunikations- und von kommunikativen Akten quasi ein bisschen auflodern zu lassen, ein bisschen aufzubrechen und zu versuchen, diese interaktive und reflexive Form des Gesprächs zu verändern. Natürlich ist Kommunikation der eine Teil, insbesondere der verbale Austausch, über den wir ja meistens in der Unterrichtsforschung reden. Die Aspekte der nonverbalen Kommunikation, Aspekte der paraverbalen Interaktion kommen häufig noch nicht zur Geltung, sind aber aus meiner Ansicht gleichfalls bedeutsam für ein lernförderliches Lernen und Lehren im Unterricht. Aber heute soll es ja vor allem um die verbale Unterrichtskommunikation gehen.
Was sagen die Befunde der Unterrichtsforschung? Wie ist es um die Kommunikation im Klassenzimmer bestellt?
Die Kommunikation, also die verbale Form des Austausches im Unterricht, sehen wir international in den letzten 20, 25 Jahren sehr kritisch. Die Unterrichtsforschung hat gezeigt, dass die Routine der Lehrperson-Schülerinnen-Interaktion häufig sehr engmaschig ist. Es gibt eine Frage, die die Lehrperson stellt, oder eine Initiation, ein Impuls, eine Aufgabenstellung, zu der sich dann zwei, drei Schülerinnen äußern, häufig die Leistungsstarken, die sich melden, die auch aufgerufen werden. Und dann evaluiert die Lehrkraft diese Antwort durch ein kurzes Feedback, mitunter richtig, falsch, ja, nein. Manchmal ignoriert sie auch die Antwort, wenn es nicht in den Fortlauf des geplanten Unterrichts passt. Das hat natürlich negative Konsequenzen für das Lernen der Schülerinnen und Schüler, und das kann die Unterrichtsforschung sehr deutlich zeigen, dass nicht nur die Leistungsergebnisse der Schülerinnen und Schüler darunter leiden, sondern auch die Motivation und das emotionale Erleben des Unterrichts und auch der soziale Austausch hat durchaus negative Folgen. Dieses IAF-Muster bezeichnen wir auch häufig als Ping-Pong-Spiel. Und das Ziel der lernförderlichen Unterrichtskommunikation ist jetzt nicht, dieses Muster abzuschaffen, sondern eher zu verändern und zu optimieren. Denn ein gut gemachter Frontalunterricht, der häufig mit diesem Muster verbunden wird, ist durchaus hilfreich, weil er auch zeit- und mitunter auch effizient ist. Es ist aber deutlich, dass wir Phasen des Unterrichts finden müssen oder etabliert werden sollten, dieses Muster zu optimieren, um mehr Schülerinnen und Schüler fürs Unterrichtsgespräch zu begeistern und in das Gespräch zu involvieren, als auch die Qualität der Gesprächsführung der Seiten der Lehrperson zu verändern.
kreative Ansätze, um SchülerInnen stärker zu beteiligen, vor allem qualitätsvoll zu beteiligen am unterrichtlichen Geschehen?
Wir unterscheiden in der Unterrichtsforschung, in der kommunikationsbezogenen Unterrichtsforschung, insbesondere Methoden und Strategien, als verschiedene Wege, die Schülerinnen und Schüler am Unterrichtsgespräch stärker zu beteiligen, als auch die Formate, mit denen wir die Schülerinnen und Schüler involvieren, zu verändern. Auf der Seite der Methoden steht vor allem die Aktivierung im Vordergrund, das Engagement der Schülerinnen und Schüler, dass sie sich überhaupt in der Lage fühlen, sich in Gesprächen quasi einzubringen. Das betrifft sowohl das Klassengespräch oder lehrergelenkte Gespräch als auch Kleingruppenphasen, Schülerarbeitsphasen. Nicht alle Schülerinnen und Schüler beteiligen sich, deswegen ist ein Ziel dieser methodischen Aktivierung, einfach mehr Schülerinnen und Schüler in das Unterrichtsgespräch zu involvieren und dabei durch verschiedene Formate Schüler ins Gespräch zu bringen. Das können Meldeketten sein, in denen Schülerinnen sich gegenseitig aufrufen, auch Think-Per-Share-Ansätze sein, Gruppenpuzzle, verschiedene methodische Aktivitäten, die wir aus der allgemeinen Didaktik auch schon kennen, die dazu beitragen, dass sich mehr Schülerinnen mündlich einbringen. Und das ist die eine Seite, die häufig aber zu den Oberflächenmerkmalen zählt. Das hat noch keinen großen Einfluss auf das Lernen der Schüler oder die Motivation. Aber erstmal vielleicht gibt es die Möglichkeit, dass sich mehr Schülerinnen und Schüler involvieren. Und auf der Seite der Strategien, da geht es ans Eingemachte. Da geht es an die Art, wie Lehrpersonen Fragen stellen, wie sie lernförderlich Feedback geben, wie Schülerinnen und Schüler untereinander Bezug aufeinander nehmen, wie die Schülerinnen und Schüler quasi versucht werden, im Klassenraum sich aktiv zuzuhören, ihre Meinung zu begründen, zu vergleichen und Ähnliches. Das sind Aspekte der Kommunikation, die auf die tiefen Merkmale hinweisen. Das heißt, hier geht es wirklich auch um eine ausführlichere Beteiligung, eine kognitive Aktivierung, würden wir in der Unterrichtsforschung sagen, der Schülerinnen und Schüler, die sich verbal dann sozusagen ausdrückt.
Würden Sie sagen, diese Methoden und Strategien sind Ansätze, um sozusagen zu dem zu führen, was wir als dialogische Unterrichtskommunikation beschreiben? Oder was genau verbirgt sich nochmal hinter diesem Begriff?
Dialog ist eine sehr spezifische Bezeichnung der Unterrichtskommunikation. Dialogizität greift ja ein bisschen auf das sokratische Moment hin oder weist darauf hin, sozusagen wirklich Schülerinnen und Schüler in einen Dialog zu bringen, quasi Argumente auszutauschen, in bilateralen Austausch zu treten, gleichberechtigt als Gesprächspartnerin aufzutreten. Und das hat natürlich eine ganz spezifische Form. Manche Kolleginnen und Kollegen der Forschung reden ja auch schon von Polylog oder anderen Varianten der Kommunikation. Für uns ist wichtig, dialogisches Unterrichtsgespräch bedeutet für uns insbesondere Schülerinnen und Schüler als Gesprächspartner ernst zu nehmen, sie mit Regeln und Routinen ins Unterrichtsgespräch zu involvieren, die quasi für die Kommunikation auch stehen. Also, dass man weiß, wann man sich wie einbringt ins Gespräch. Das Reinrufen manchmal erlaubt ist, manchmal nicht. Das kommt ganz auf die Lehrperson an und ihre Art, welche Kommunikation sie im Unterricht gerne hat oder auch selbst quasi führt. Aber diese Regeln der Kommunikation, wissen wir, werden häufig nicht mit Schülerinnen und Schülern quasi vereinbart und stehen deswegen auch immer eher unbewusst im Raum. Und deswegen ist es wichtig, diese Form der Regeln und Routinen und der Rituale auch schon zu etablieren und auch verbal und explizit sozusagen zu machen. Dann gehört zum Dialogic Teaching oder diese dialogische Unterrichtsgesprächsführung eine Form der Lehreräußerung, die quasi aktivierend ist durch offene Fragen, die versucht, gezielt verschiedene Schülerinnen ins Gespräch zu bringen, nicht nur die Leistungsstarken, sondern auch Leistungsschwächere mit Leistungsstärkeren, auch dort eine Vernetzung herzustellen, die versucht, elaborierende Fragen zu stellen, also niveauvolle Fragen, sodass die Schülerinnen und Schüler sich daran anknüpfen können, an Vorwissen oder an Alltagsbeispiele, dass hier Bezüge hergestellt werden können. Und dann natürlich auch ein Teil, der sich in der Unterrichtsforschung als ganz wesentlich herausgestellt hat, die Rolle des Feedbacks, dass der Lehrperson nicht nur Ja, Nein oder wertende Rückmeldungen einer Schüleräußerung gibt oder sogar schweigt, wenn eine Schüleräußerung vielleicht nicht in das Gesagte passt, also das wäre das, was der Unterrichtsverlauf eigentlich hergeben sollte, sondern dass dann die Lehrperson ein Feedback gibt, das den Lernprozess der Schülerinnen und Schüler adressiert, dass einen Hinweis gibt, einen kleinen Tipp gibt, an dem der Schüler aber weiter arbeiten kann und die Schülerin weiterdenken kann, ohne die richtige Antwort schon vorher zu sagen. Das ist hochanspruchsvoll, deswegen ist quasi diese dialogische Form auch nicht einfach zu erlernen, aber man kann sie trainieren durch viel Übung und Maßnahmen, und das zeigt die Unterrichtsforschung auch, dass es hier Trainings gibt, die an diesen Elementen ansetzen, um das Unterrichtsgespräch zu verbessern.
Sie haben ja einen Aspekt angetriggert, den wir so auch unter den Qualitätsmerkmalen von Unterricht auch ein bisschen zuordnen können. Wo sehen Sie denn noch so eine Verbindung zwischen Qualitätsmerkmalen und einer Optimierung der SchülerInnenbeteiligung bzw. einer qualitätsvollen Unterrichtskommunikation?
Das ist ein spannendes Thema, weil sich hier eigentlich zwei Seiten einer Medaille zeigen. Unterrichtsqualitätsforschung und Unterrichtskommunikationsforschung werden bislang häufig noch nicht Hand in Hand gesehen. Es lässt sich aber sagen, dass eigentlich Unterrichtsqualitätsforschung häufig Elemente der Unterrichtskommunikation integriert. Denn nicht alle Merkmale der Unterrichtsqualität können wir beobachten. Wir können nicht in die Köpfe der Schülerinnen und Schüler schauen, ob sie kognitiv aktiviert sind. Deswegen werden häufig externe Beobachtungen, ja, durch Dritte angeraten, um sowas wie kognitive Aktivierung als ein Beispiel für Unterrichtsqualität als eine Basisdimension zu untersuchen. Die Beobachtungen nutzen dann häufig Aspekte der Kommunikation, um zu veranschaulichen, ob Schülerinnen und Schüler kognitiv aktiviert sind. Indem zum Beispiel die Frage nach der Qualität der Schülerantworten im Vordergrund steht. Also knüpfen Schülerinnen und Schüler an Gesagtes an? Nehmen sie aufeinander Bezug im Gespräch? Können Sie über Alltagsbeispiele oder über Vorwissen längere Antworten geben und an das Gesagte anknüpfen? Ist die Lehrerfrage, die Lehrpersonenfrage elaborierend, offen? Das sind so Aspekte, die quasi ganz deutlich Unterrichtskommunikationselemente integriert, um Unterrichtsqualität zu messen. Auch das Klassenmanagement kann hier genannt werden als eine Basisdimension der Unterrichtsqualität, wo wir ganz deutlich sehen, dass Elemente des Aufeinanderbezugsnehmens, vielleicht auch der nonverbalen Aspekte, die hier reinspielen, eine Rolle spielen, um Klassenmanagement präventiv und für den Fortgang des Unterrichts aktivieren zu nutzen. Beim Klassenmanagement steht ja häufig die Rolle der aktiven Lernzeit im Vordergrund. Wie kann die Lernzeit für die Schülerinnen und Schüler, die zur Verfügung steht, bestmöglich genutzt werden? Und hier geht es darum, quasi Maßnahmen zu etablieren, dass es eben weniger zu Störungen kommt, dass der Unterricht reibungslos abläuft, dass eine methodische Vielfalt im Unterricht auftritt, die alle Schülerinnen und Schüler erreicht. Und auch da sind natürlich Aspekte, die wir vorhin unter den Methoden aufgezählt haben, durchaus bedeutsam, um quasi den Fortgang einer Unterrichtsstunde wirksam zu gestalten.
Ich denke, uns ist jetzt ein guter Einblick geboten, was lernförderliche Unterrichtskommunikation bedeutet. Wir sind so ein bisschen abgeholt, wie es aussieht im Unterricht, was gemacht werden kann, um es zu optimieren. Was wäre denn Ihr Hinweis noch an unsere ZuhörerInnen? Wie können Sie Ihr eigenes Unterrichtsgeschehen vielleicht ein Stück weit diesbezüglich optimieren? Also erstmal das vielleicht wahrnehmen und dann auch verändern.
Ja, wir haben ja in unserem Modul verschiedene Bausteine etabliert, die erstmal dazu dienen können, sich mit seinem eigenen Unterricht zu befassen. Das heißt, die Möglichkeit besteht erstmal durch eine kollegiale Hospitation oder durch ein kleines Beobachtungsinstrument, durch ein Schülerinnenfeedback erstmal den eigenen Unterricht reflektieren in den Blick zu nehmen. Es geht nicht darum, die eigene Routine von heute auf morgen ganz über Bord zu werfen, sondern zu überlegen, was ich in der Ausbildung schon mal gehört habe, wie kann ich wieder daran anknüpfen. Viele Lehrpersonen in Fortbildungen versuchen erstmal daran anzuknüpfen, okay, was mache ich da eigentlich? Wie sehen meine Fragen aus? Lässt sich da eine ein oder andere Frage quasi optimieren oder verändern, austauschen? Kleine Ziele setzen und erstmal, das wäre so ein Hinweis, erstmal versuchen und ein, zwei Elemente zu drehen. Das sind häufig die methodischen Aspekte, die quasi dazu helfen, also zu sagen, okay, wie kann ich eine Meldekette einbauen, die erstmal zum Beispiel zeigt, dass Schülerinnen, wenn sie es erstmals durchführen, erstmal etwas irritiert sind, dass sie auf einmal in der Rolle sind, sich gegenseitig aufzurufen und damit den Ball so ein bisschen an die Schülerinnen zu übergeben. Das wäre so ein Element, das von vielen Lehrpersonen, die anfangen, über dialogische Unterrichtskommunikation nachzudenken, die da genutzt werden. Also die methodische Vielfalt zu nutzen für den Klassenraum, was passt für die Unterrichtsstunde, was passt für die Unterrichtseinheit, da sich Elemente zu suchen, was Think per Share zu machen, wo Schülerinnen also auch gegenseitig ins Gespräch kommen, bevor sie ins Plenum geht. Dann kann man sich vornehmen, Wartezeit. Wartezeit ist ein wichtiges Element nach Fragen, um Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit zu geben, nachzudenken über die Frage zum Beispiel. Da zeigt die Forschung, dass die Wartezeit durchschnittlich in Deutschland bei nicht mal 3 Sekunden liegt. Das heißt, wir geben Schülerinnen und Schülern oftmals nicht viel Zeit, nach einer Frage darüber nachzudenken, was sie sagen wollen. Das sind Dinge, die kann man planen. Da kann ich mir auf einen Zettel schreiben, warte, zähle innerlich bis 5 oder ähnliches. Das sind Elemente, die schon kleine Strategien darstellen können, um das Gespräch zu optimieren. Und dann einfach gucken, was es mit den Schülerinnen und Schülern macht. Schauen, ob die Wahrnehmung des Unterrichts seitens der Schülerinnen und Schüler oder einer Kollegin, eines Kollegen schon anders ist. Das heißt, nicht an den ganzen Routinen gleich feilen und gleich ganz viel versuchen zu implementieren, sondern zu gucken, was passt zu meinem Fach, was passt zu meinen Stunden, wo kann ich eventuell an meinem Frageverhalten, an dem Feedbackverhalten, an der Beteiligung der Schülerinnen und Schüler arbeiten und nach versuchen, hier Elemente zu integrieren, die ganz praxisnah da sind und die wir in der Forschung im internationalen Raum, wie sie auch zeigt, die sehr, sehr wirksam dargestellt haben.
Von Mentorinnen und Mentoren wünschen, wenn sie in die Lernbegleitung von angehenden Lehrpersonen einsteigen, um gerade die, die das erste Mal mit unterrichtlichen Situationen konfrontiert sind, dazu beraten im Kontext von lernförderlicher Unterrichtskommunikation?
Im Grunde kriegen Studierende bei uns in der Ausbildung ja Elemente schon an die Hand, die sie versuchen sollen, in den Praktikumsschulen umzusetzen. Und hier wünsche ich mir die Offenheit der Kolleginnen und Kollegen in der Schule, ihren Unterricht für diese Formate und das Ausprobieren, die ersten Erfahrungen der Studierenden zur Verfügung zu stellen. Das heißt, mit den Studierenden zusammen zu überlegen, was kann diejenige in der Stunde, die man von seiner Unterrichtszeit sozusagen opfert, zur Verfügung stellt. Was kann man da mal implementieren, was anderes machen, was mit lernförderlicher Unterrichtskommunikation zu tun hat, was wir den Auszubildenden an die Hand geben, den Lernstudierenden, und da mal reingucken, vielleicht auch, was sie da machen sollen, was wir von der Uni dort den Studierenden an die Hand geben und einfach den eigenen Unterricht dafür öffnen und auch gucken, was macht es mit den Schülerinnen und Schülern, ist das dienlich oder nicht. Man muss sagen, dass wir natürlich immer noch in der Praxis sind, wo die Studierenden sich ausprobieren sollen. Das Praxissemester dient ganz explizit dieser Form des Erfahrungsmachens, und da dürfen auch mal Fehler gemacht werden. Da gelingt nicht jede kleine Sequenz, die man hier einbringt. Und darüber zu sprechen, ins Gespräch zu kommen, zu reflektieren, was war gut, was war noch nicht so gut, was kann man machen, und dann einfach in der nächsten Stunde nochmal ausprobieren. Vielleicht auch wiederholen, wie wir es versuchen, in der Universität bei uns auch zu implementieren, mehr Simulationsbausteine zu integrieren, damit Studierende auch hier schon in die Lage versetzt werden, Unterrichtskommunikation im universitären Setting kennenzulernen, zu üben und vielleicht auch zu routinisieren.
Professor Groschner, vielen Dank für dieses sehr informative Interview. Ich wünsche allen unseren ZuhörerInnen viel Spaß bei der Bearbeitung des Bausteins und viel Erfolg bei der Realisierung und Umsetzung der von uns gebotenen Informationen für Ihren zukünftigen Unterricht.
Vielen Dank und alles Gute.